In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe erfahrt ihr, dass der Meeresspiegel gar nicht überall auf der Welt gleich stark steigt, dass die Meere uns immer weniger Wärme abnehmen, wenn wir die Treibhausgase reduzieren und dass die Meere bei zu viel Energiezufuhr nicht nur volllaufen, sondern sich sogar aufplustern. Viel Spaß! Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu Jetzt mal ganz in Ruhe. Letzte Woche hatten wir schönes Wetter auf See. Wir haben darüber gesprochen, dass die Ozeane ganz viel CO2 und außerdem auch noch ganz direkt viel Wärme wegspeichern und uns auf diese Weise helfen, weil das den Temperaturanstieg auf der Erde durch den Treibhauseffekt erheblich gebremst hat. Heute, fürchte ich, kommt auf See Sturm auf mit viel Wellengang, denn wir sprechen auch über Probleme, die uns die Ozeane im Zusammenhang mit dem Klima machen. Ihr habt letzte Woche schon angedeutet, es gibt auch Nebenwirkungen dieser ganze Wärme- und CO2-Speicherei der Meere. Und heute erzählt ihr eben davon, denn wie immer sind heute bei mir die beiden Physiker und enthusiastischen Erklärer ihres Fachs, Michael Büker.
Hallo.
Und Johannes Kückens.
Moin.
Und ja, dann stechen wir mal in See und gucken uns mal die andere Seite der Medaille an heute.
Das machen wir. Aber ich muss gleich ein bisschen was einschränken. Nebenwirkungen ist eigentlich ein bisschen zu harmlos ausgedrückt. Mhm. Es sind nämlich schon ziemlich gravierende Probleme, die mit der Wärme und dem CO2 in den Ozeanen verbunden sind. Und das wird heute also zwischendurch auch mal ein bisschen gruselig. Da muss ich schon vorwarnen. Aber wir wollen am Ende auch noch von einem kleinen Lichtblick erzählen. Mhm. Also es lohnt sich natürlich wie immer bis zum Schluss dran zu bleiben. Jetzt wollen wir aber wirklich direkt ins kalte Wasser springen und mal über das bekannteste Problem mit den Ozeanen sprechen, nämlich über den Meeresspiegelanstieg.
Ah, genau, das hatte ich jetzt auch tatsächlich erwartet. Das ist ja auch schon sehr lange bekannt. Ich kann mich noch an ein Cover des Spiegel aus den 80er Jahren erinnern, als ich noch klein war. Das zeigte den Kölner Dom so halb unter Wasser. Da hatten die dieses Thema schon bearbeitet. Das fand ich als Kind schon ganz schön gruselig, zumal ich ja auch in der Nähe von Köln aufgewachsen bin. Aber der Meeresspiegelanstieg hat doch eine ganz andere Ursache als das, was wir letzte Woche besprochen haben, diese Wärme- und CO2-Speicherungseffekte. Der Meeresspiegelanstieg kommt doch vom Schmelzwasser der Gletscher, die weltweit abtauen, und vom schmelzenden Eisschild über Grönland und vom Eis der Antarktis und so weiter. Und mehr Wasser kommt rein ins Meer und das ergibt höhere Pegel. Das ist jetzt ja gar nicht so komplizierte Physik eigentlich, oder?
Ja, das stimmt. Aber dieser Anstieg durch sozusagen Wasser, was reinläuft in die Meere, ist nur ein Mechanismus von mehreren. Mhm. Auch die Erwärmung der Meere selbst sorgt schon für einen Anstieg des Meeresspiegels. Denn, jetzt wird's doch physikalisch, wenn Wasser wärmer wird, dann dehnt es sich aus. Mhm. Das heißt, die gleiche Masse von Wasser braucht dann bei einer höheren Temperatur mehr Platz. Und dadurch steigt auch der Meeresspiegel, weil die Meere sich sozusagen aufplustern.
Also, das kommt mir jetzt aus dem Alltag nicht wirklich bekannt vor. Also mein Wasserkocher scheint mir jedenfalls nicht voller zu werden, wenn das Wasser heißer wird. Und hattet ihr letzte Woche nicht gesagt, dass sich das Meerwasser auch nur ganz langsam erwärmt? Dann kann das ja nicht so einen großen Effekt haben, dass es sich mit der Erwärmung ausdehnt, oder?
Also das stimmt. Im Vergleich zur Luft erwärmt sich das Wasser nur ziemlich langsam, weil das Wasser so eine große Wärmekapazität hat. Aber es erwärmt sich eben doch. Und auch wenn du das im Wasserkocher nicht bemerkst, ist die Ausdehnung des Meerwassers auf der Erde zurzeit sehr bedeutsam. Wenn man sich anguckt, wie stark der Meeresspiegel seit 1900 gestiegen ist, dann hat die Ausdehnung des Wassers einen Anteil von über 40% daran.
Boah, das ist ja fast die Hälfte. Das hätte ich nie gedacht. Wie stark sind denn die Ozeane bisher gestiegen, also seit 1900?
Da kommen wir gleich zu. Ich würde vorher gerne noch etwas weiter in die Klimageschichte zurückschauen. Denn wir hatten in unseren Eiszeitfolgen ja die Ozeane sträflich vernachlässigt damals. Und wenn wir jetzt mal zum Höhepunkt der letzten Kaltzeit zurückblicken, das war vor etwa 22.000 Jahren, dann bekommt man auch ein Gefühl dafür, wie stark sich der Meeresspiegel so verändern kann auf der Erde, wenn sich auch das Klima stark ändert. Damals, in diesem Höhepunkt der Kaltzeit, war es im Durchschnitt etwa 6 Grad kälter als heute. Und sehr viel Wasser war deshalb in großen Eisschilden, zum Beispiel über Nordeuropa oder Nordamerika, gebunden. Mhm. Das heißt, es war viel weniger Wasser in den Meeren.
Weil es nicht flüssig war.
Genau. Und jetzt kannst du mal schätzen, wie viel niedriger damals der Meeresspiegel war im Vergleich zu heute.
Gut, es war 6 Grad im Durchschnitt kälter. Ja, das kann ich auch nur raten. 10 Meter war der Meeresspiegel niedriger. Du, warum lachst du jetzt?
Ja, weil
ist weit weg von der Realität?
Es ist weit weg, aber man kann es ja wirklich nur raten. Ja. Wie soll man das wissen, wenn man das nicht mal ausgerechnet hat? Ne? Wenn du dir diesen Wert noch mit 10 multiplizierst, dann,
meine 10 Meter.
Dann liegst du schon besser, genau. Vor 22.000 Jahren lag der Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute.
Oh, okay, bei 6 Grad Celsius Unterschied, das lässt ja jetzt nichts Gutes ahnen für die Zukunft des Meeresspiegels, ehrlich gesagt.
Jedenfalls hat es sich wie folgt entwickelt. Vor etwa 6000 Jahren, also als nach diesem Höhepunkt dann 16.000 Jahre vergangen waren, da war so viel Eis geschmolzen und die Ozeane hatten sich außerdem auch erwärmt, das spielt ja auch eine Rolle, dass ungefähr der heutige Meeresspiegel erreicht war. Also innerhalb von 16.000 Jahren ein Anstieg um 120 Meter.
Okay, das ist jetzt natürlich auch ein sehr langer Zeitraum für diesen sehr hohen Anstieg. Das beruhigt mich jetzt auch wieder ein bisschen. 120 Meter geteilt durch 16.000 Jahre, wie viel ist der Anstieg da pro Jahr?
Na, das sind 7,5 Millimeter. Allerdings war dieser Anstieg über diese lange Zeit nicht immer linear. Also es ist nicht immer gleich stark gestiegen, sondern es gab verschiedene Ereignisse, wo es mal schneller und mal langsamer ging. Und besonders bekannt ist der sogenannte Schmelzwasserimpuls 1a.
Da ist so, ja.
Genau. Da ist in nur 400 Jahren der Meeresspiegel global um 20 Meter gestiegen. Und das sind dann umgerechnet schon 5 Zentimeter pro Jahr. Also auch sowas kann passieren. Ist ja wichtig zu wissen, um zu gucken, was heute alles passieren kann. Mhm. Und man vermutet, dass damals bei diesem Extremereignis das Schmelzwasser von einem sehr schnell kollabierenden Eisschild stammte. Mhm. Also zum Beispiel in der Antarktis oder zwischen Kanada und Grönland gab es auch riesige Eisschilde. Wo es genau herkam, weiß man nicht. Aber es gab natürlich einen Grund für diesen plötzlichen und rasanten Anstieg damals.
Da haben sich da in irgendeiner Effekt Sachen selbst verstärkt. Und genau. Es hat so eine Beschleunigung wahrscheinlich stattgefunden. Okay. Also das war damals, als die letzte Kaltzeit endete, vor 6000 Jahren. Aber was ist denn jetzt seit Beginn der Industrialisierung? Das ist ja der Zeitraum, auf den wir jetzt gucken, ab 1900 ungefähr oder 1850 vielleicht. Wie stark steigen die Ozeane denn jetzt gerade an? Wissen wir das genau? Das müsste man doch eigentlich gemessen haben.
Ja, das hat man gemessen und das weiß man heute auch ziemlich genau. Zunächst mal vor der Industrialisierung war über die letzten 6000 Jahre der Meeresspiegel ziemlich konstant. Das hat natürlich auch die Entwicklung unserer Zivilisation sehr begünstigt. Du konntest dich irgendwo niederlassen und das Meer ist nicht verschwunden und hat deine Siedlung auch nicht überschwemmt. Stabile Verhältnisse sind gut für uns. Aber seit dem Jahr 1900 messen wir wieder einen deutlichen Anstieg, der sich vollzieht. Zwischen 1901 und 2018, das ist so ein Datensatz, sind die Ozeane global um 20 Zentimeter angestiegen. Das ging langsam los mit 1,3 Millimetern pro Jahr. Aber der Meeresspiegel steigt immer schneller. Zwischen 2006 und 2018 waren es schon 3,7 Millimeter pro Jahr, also fast das Dreifache von dem Anstieg vor etwas mehr als 100 Jahren. Und inzwischen sind wir bei über 4 Millimetern im Jahr angekommen und es geht weiter schneller.
Und das kommt fast zur Hälfte, habt ihr gesagt, allein von der Erwärmung des Wassers selbst und von der damit verbundenen Ausdehnung des Wassers. Das genau. Ist sozusagen die Hälfte dieses Anstiegs um 20 Zentimeter ungefähr in 120 Jahren ist darauf zurückzuführen.
Ja. In Zukunft wird aber dann dieser Eintrag von schmelzendem Süßwasser, ne, von den Gletschern, die du erwähnt hast, und von den Eisschilden den Anstieg dann dominieren. Also das wird immer wichtiger, was da alles jetzt schmilzt und ins Meer reinläuft. Und wenn tatsächlich mal alles Eis auf dem Festland schmelzen würde, also sogar die Antarktis dann komplett eisfrei wäre, dann wäre der Meeresspiegel nochmal um 66 weitere Meter gestiegen. Also die 120, die ja schon mal gestiegen ist, plus nochmal 66 obendrauf.
Okay, aber gut, so weit kommt es ja vermutlich jetzt nicht, ne, dass alles Eis wegschmilzt.
Das kann schon passieren. Es hängt eben davon ab, was wir jetzt als Menschheit so in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so treiben. Also wie schnell stoppen wir den Ausstoß von Treibhausgasen? Und egal, was wir tun, die nächsten Jahrhunderte werden die Weltmeere auf jeden Fall weiter ansteigen. Das können wir jetzt schon nicht mehr ändern, weil das Schmelzen ja mit einer großen Zeitverzögerung stattfindet. Und es setzt ja auch diese sogenannten Rückkopplungsprozesse in Gang, die wir hier im Podcast schon häufiger besprochen haben. Also weniger Eis heißt ja weniger weiße Flächen, die dann Sonnenlicht ins All zurückschicken könnten. Und das verstärkt natürlich noch die Erderwärmung.
Andererseits wird für das Schmelzen selbst auch Energie verbraucht. Also in diesem Phasenübergang von festem Wasser zu flüssigem Wasser, also das Schmelzen von Eis, das braucht Energie. Das heißt, auch in Zukunft werden die Meere bzw. das schmelzende Eis noch weiter Wärmeenergie aufnehmen und dadurch zumindest den Temperaturanstieg der Atmosphäre auch drosseln.
Okay, das sind jetzt verschiedene Effekte. Wenn man das alles zusammen anschaut, bei welchem Meeresspiegel landen wir denn jetzt zum Beispiel im Jahr 2100? Das kann man ja vermutlich prognostizieren und berechnen?
Ja, leider nicht allzu genau. Also die Klimamodelle geben da gewisse Zahlen her, aber die sind nicht besonders präzise, weil es ja im Klimasystem der Erde viele komplexe Zusammenhänge und Rückkopplungseffekte gibt, die du alle berücksichtigen musst. Ja, die weißen Flächen und die Energie, die das Schmelzen baut, das musst du alles in so ein Computermodell reinstecken. Und außerdem ist ja noch nicht klar, wie schnell wir die Treibhausemissionen zurückfahren werden oder ob wir das überhaupt tun. Ja, das muss man in so eine Prognose der Zukunft natürlich auch mit reinrechnen. Nach aktuellem Stand sieht es leider ziemlich schlecht aus. 2024 war schon wieder ein Rekordjahr, also es wurde weltweit so viel CO2 ausgestoßen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit innerhalb eines Jahres.
Und wenn wir knapp unter 1,5 Grad Temperaturanstieg geblieben wären, dann, das sagen die Prognosen so genau, wie sie eben sein können, würde der Meeresspiegel bis 2100 um 30 bis 55 Zentimeter steigen. Mhm. Aber das haben wir ja heute schon leider gerissen. Das können wir gar nicht mehr schaffen. Bei dem extremsten Szenario, was diese Klimamodelle ausrechnen, das ist dann ein Temperaturanstieg von über 4 Grad, da landen wir bis 2100 dann bei etwa einem Meter höherem Meeresspiegel. Wobei es da auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass es auch deutlich darüber sein kann. Da werden wir jetzt jedes Jahr eigentlich mehr darüber erfahren, weil daran sehr kräftig geforscht wird. Und die Zahlen, die wir jetzt hier so nennen, das sind alles Zahlen aus dem sogenannten 6. Sachstandsbericht des IPCC, der ja auch ungenau gern als Weltklimarat in den Medien bezeichnet wird. Trifft nicht so ganz den Begriff, aber das ist natürlich im Prinzip
das Gremium eigentlich, ne? Ja.
Ja, das ist ein Gremium oder das sind ganz viele Forscher, die im Prinzip alle Forschungsergebnisse über die Klimaentwicklung, die wir haben, zusammenfassen und sozusagen ausdestillieren. Und weil das alles wirklich ernsthafte Forschung ist, gibt es natürlich auch keine 100% genauen Zahlen, sondern es sind immer gewisse Bereiche von bis. Ne? Also wenn ich sage 30 bis 55 Zentimeter, dann merkt man, da ist immer ein gewisser Fehler drin. Und dann ist da auch noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dran geschrieben. Also wie wahrscheinlich ist es, dass es in diesem Bereich landet? Das muss dann eben mit statistischen Methoden ermittelt werden. Und deshalb gibt es da immer einen gewissen Unsicherheitsbereich. So, und an dieser Stelle würde ich gerne noch einen echt tollen Podcast empfehlen. Der heißt einfach Das Klima und der ist von Florian Freistetter und Claudia Frick. Also Florian ist auch Physiker und Astronom, Claudia ist Meteorologin und die sind beide auch stark in der Wissenschaftskommunikation aktiv und haben in diesem Podcast sich wirklich diesen IPCC-Bericht mal vorgenommen und den Seite für Seite quasi für Laien erklärt, denn er ist natürlich schwer im Original zu lesen. Also wenn ihr Lust habt, noch tiefer in diese Berichte einzusteigen und in die Klimaforschung einzusteigen, dann empfehlen wir euch diesen Podcast Das Klima. Und wir verlinken den Podcast natürlich auch in unseren Shownotes. Aktuell sind wir übrigens auf einem Pfad zwischen 2, eher 3 Grad mehr, auf die wir jetzt so zulaufen. Und damit landen wir wahrscheinlich irgendwo zwischen einem halben und einem Meter Meeresanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts.
Aber das scheint mir ja so, dass das noch halbwegs geht, ein halber Meter bis 2100.
Naja, das klingt nach wenig, wenn man sich jetzt vorstellt, man stünde an der Nordseeküste und das Wasser steht halt sozusagen ein klein bisschen weiter. Aber das ist schon sehr, sehr heftig für eine Zivilisation, die sich ja an den Küsten, mit den Küsten entwickelt hat. Also viele Küstenstädte würden zu großen Teilen untergehen, von Inselstaaten ganz zu schweigen, die wären praktisch weg. Und eins, was noch ganz wichtig zu wissen ist, wir reden dabei ja über einen durchschnittlichen globalen Anstieg. In bestimmten Küstenregionen kann der Meeresspiegel noch sehr viel stärker steigen als dieser Durchschnitt. Zum Beispiel wird an der Ostküste der USA ein deutlich höherer Anstieg erwartet als anderswo. Also nicht nur so viel wie im Mittel, sondern noch mehr dort.
Aber warum das denn? Also Wasser verteilt sich doch weltweit gleichmäßig. Die Ozeane sind ja alle miteinander verbunden. Oder gibt es da irgendeinen Physikeffekt, der jetzt die Ostküste der USA krass benachteiligt in dieser Frage?
Ja, man würde natürlich erstmal denken, dass das alles gleichmäßig passieren muss, weil du natürlich recht hast, die Ozeane sind alle miteinander verbunden. Aber es gibt trotzdem ganz große Unterschiede und das liegt vor allen Dingen an den Meeresströmungen. Also das Meer bewegt sich ja im Meer. Es gibt ganz viele Bereiche, man kennt ja den Golfstrom, das ist zum Beispiel eine riesige Strömung. Und da gibt es ganz viele von. Und diese Meeresströmung, diese Bewegung des Wassers im Wasser zusammen mit der Corioliskraft, das ist ja der Einfluss durch die Drehung der Erde, beides zusammen sorgt dafür, dass in manchen Regionen der Welt der Meeresspiegel sehr stark steigen wird, in anderen aber sogar sinken kann. Also es kann sogar einen negativen Effekt geben in bestimmten Regionen. Wir können das heute nicht im Detail erklären, weil das wirklich kompliziert ist. Aber wir haben darüber schon mal eine Folge in unserem Audible-Podcast, sag mal du als Physiker, gemacht. Da geht es vor allen Dingen um den Golfstrom und ob der eines Tages versiegen könnte. Wer die gerne nochmal hören möchte, das war in Staffel 5, Folge 22.
Außerdem wird ja im Jahr 2100 nicht Schluss sein. Das war jetzt nur so eine Art Stichtag, der für diese Berechnungen herangezogen wurde. Auch darüber hinaus werden die Meere noch weiter steigen. Das steht leider auch schon fest. Wenn die Erwärmung bei 2 Grad über dem Durchschnitt von vor der Industrialisierung landet, dann wird der Meeresspiegel in den nächsten 2000 Jahren um 2 bis 6 Meter steigen. Und bei 3 Grad wären es schon 4 bis 10 Meter. Also du siehst schon, das sind auch gewaltige Unterschiede. 4 bis 10 Meter ist natürlich ein riesiger Unterschied. Das ist eben die Unsicherheit, die aus diesen Klimamodellen rauskommt. Aber selbst im glimpflichsten Fall ist das wirklich sehr unschön für die nächsten und übernächsten Generationen. Also da ist jetzt sozusagen schon ein großer Schaden geschehen, der sich erst noch entfalten wird.
Also die übernächsten Generationen dürften dann vielleicht auch nicht ganz so gut auf uns zu sprechen sein, schätze ich mal. Okay, also dann hätten wir das erste große Problem mit den Ozeanen in Bezug auf Klimaveränderungen jetzt besprochen. Durch das Schmelzwasser und auch durch die Wärmeausdehnung des Meeres steigen die Meere, die Meeresspiegel an. Und zwar für Jahrtausende. Das ist jetzt schon sozusagen einprogrammiert. Das passiert also auch, wenn wir recht schnell die Treibhausgasemissionen schon deutlich nochmal reduzieren würden. Das läuft erstmal lange einfach noch nach. Das läuft weiter.
Genau, weil es eben sehr verzögert passiert und weil wir ja auch diese Rückkopplungseffekte noch haben.
Ja, blöderweise habe ich am Anfang mitbekommen, dass es jetzt noch mehr Probleme mit dem Ozean gibt, was die globale Erwärmung angeht. Ich weiß gar nicht, ob ich noch bereit bin für noch eins, aber müssen wir jetzt irgendwie durch. Das ist ja nur die Folge für diese Zusammenhänge. Dann lass uns jetzt mal das nächste Problem mit den Ozeanen angehen. Das wäre nämlich welches?
Das hat auch mit der Wärmeaufnahme der Ozeane aus der Luft zu tun. Vielleicht einmal vorweg, wir sprechen heute nur wenig über die ganzen biologischen Folgen, die Erwärmung der Ozeane ja auch mit sich bringt. Das ist ja nicht jetzt wirklich unser Fachgebiet, aber es ist natürlich auch völlig klar, dass die Erwärmung zu großen Wanderbewegungen von Tieren in den Meeren führt, die halt an bestimmte Temperaturen angepasst sind und sich entsprechend dort wegbewegen müssen, wenn es wärmer wird. Die kann man ja auch heute schon überall beobachten und natürlich kann das auch zu massivem Artensterben führen, wenn der Ozean wärmer wird. Wir konzentrieren uns aber heute mal vor allen Dingen auf die direkten physikalischen Folgen.
Genau, wir schauen uns jetzt mal einen fiktiven Zeitpunkt an in der Zukunft, hoffentlich nicht allzu weit in der Zukunft, nämlich den Zeitpunkt, wo die Menschheit es schafft, die Treibhausgasemissionen so weit zurückzufahren, dass der Anteil von CO2 und anderen Treibhausgasen nicht mehr ansteigt, wo wir also keinen weiteren Anstieg mehr verursachen.
Also das ist der Moment, wo wir keine Treibhausgase mehr emittieren, oder?
Nee, das ist nicht das Gleiche. Also ich meine, wenn der Anteil der Treibhausgase in der Luft nicht weiter steigt, das ist was anderes. Die Ozeane, die Pflanzen und das Gestein, die nehmen ja einen Teil des CO2s, das wir zusätzlich emittieren, auf. Das heißt, man muss nicht ganz auf Null Emissionen runter, weil die Erde sozusagen für uns aus der Luft auch noch was wegsammelt.
Ah, okay, das ist natürlich ein positiver Effekt. Dann würde die Erderwärmung also schon stoppen, auch wenn wir noch ein bisschen was an Treibhausgasen emittieren, weil die Konzentration in der Atmosphäre dann eben nicht mehr zunimmt.
Genau das eben leider nicht. Und daran sind leider die Ozeane dann schuld.
Oh. Oje, also dann haben die Ozeane dann sozusagen im Nachgang noch ein Wörtchen mitzureden.
Genau, die hinken nämlich mit ihrer Wärmeaufnahme der Atmosphäre ja immer hinterher. Das heißt, wenn die Luft kaum noch wärmer wird, würden die Ozeane trotzdem noch eine Weile weiter Wärme aus der Atmosphäre aufnehmen.
Das klingt ja jetzt erstmal gut. Dann kühlen die also noch weiter, die dann ja immer noch zu warme Luft.
Ja, einerseits ist das so, aber wenn die Lufttemperatur nicht mehr stark steigt, weil die Treibhausgaskonzentration sich jetzt stabilisiert hat, holen die Ozeane mit ihrer Temperatur quasi die Atmosphäre langsam aber sicher ein. Der Temperaturunterschied zwischen Luft und Wasser wird dann im weltweiten Durchschnitt immer kleiner und damit sinkt dann leider auch die Wärmeaufnahme der Ozeane.
Warum?
Weil Wärme zwar immer noch von warmer Luft zu kaltem Wasser fließen kann, aber wenn der Temperaturunterschied zwischen Luft und Wasser immer kleiner wird, dann geht das ja immer schlechter und immer langsamer. Wir haben ja kaum noch eine Temperaturdifferenz.
Das heißt, dieser Kühleffekt der Ozeane, der uns heute noch sehr hilft, weil er die Luft eben kühlt, der wird dann immer kleiner. Und in der Folge steigt dann noch eine Weile die Temperatur der Luft weiter an, obwohl die Treibhausgaskonzentration in der Luft schon gar nicht mehr steigt. Und zwar so lange, bis Luft und Ozean in einem neuen Temperaturgleichgewicht bei einer nochmal deutlich höheren Durchschnittstemperatur angekommen sind.
Das ist aber fies. Dann fällt also der kühlende Effekt der Ozeane weg, gerade weil sich die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre stabilisiert hat und sich dann dieses Gleichgewicht der Temperatur zwischen Wasser und Luft bei einer höheren, nochmal höheren Temperatur einstellt. Sollte man dann vielleicht einfach weiter Treibhausgase emittieren, damit die Ozeane weiter in dem Maße, wie sie es heute tun, Wärme aufnehmen können und dieser Unterschied nicht so sinkt?
Das
kann ja auch keine Lösung sein.
Nein, natürlich nicht. Das würde das Problem insgesamt ja verschlimmern. Dann landest du ganz am Ende bei noch viel höheren Temperaturen. Also aufzuhören, Treibhausgase zu emittieren, müssen wir auf jeden Fall. Es geht nur darum, dass in Zukunft, wenn das dann mal gelungen ist, die Ozeane nicht mehr so stark helfen können, wie jetzt, die Luft abzukühlen. was wir gerade besprochen haben, wäre sozusagen nur ein unvermeidlicher Temperaturanstieg, wenn die eigentliche Ursache des Problems dann endlich mal beseitigt wäre.
Und was noch blöder ist, wenn es uns sogar gelänge, die Temperatur der Luft so stark zu senken, etwa indem wir irgendwie massenhaft Treibhausgase aus der Luft holen könnten oder die Sonnenstrahlung irgendwie reduzieren, also wenn die Lufttemperatur wirklich mal zu sinken beginnt, dann schlägt auch noch der Wintereffekt der Ozeane zu, so nenne ich das jetzt mal. Also die Meere geben dann eben noch sehr lange Zeit ihre Wärme in die ja nun etwas kühlere Luft ab, also ist jetzt kälter im Durchschnitt als die Meere, und halten so die Luft dann eben doch noch wieder lange warm, so wie es die Meere auch im Winter tun. Und ja, das ist natürlich auch nicht schön, weil jetzt kommt sozusagen diese 90% Wärme, die da gespeichert ist, langsam aber sicher zur Geltung.
Das ist ja richtig viel Energie, die da eben diese 90%, die in den Meeren gespeichert ist. Ganz große Teile von der vom Menschen verursachten zusätzlichen Wärme. Und das würde dann ja ewig dauern, bis diese Energie aus den Meeren wieder raus ist. Das heißt, die produzieren dann noch sehr lange Wärme nach.
Leider ist das so. Die produzieren sie nicht, sondern sie entlassen sie dann in die Luft.
Ja, also ja, genau. Richtig. Wir haben das Problem schon verursacht und dann, wenn wir glauben, wir hätten es geschafft, dann tritt sie uns nochmal in den Hintern, die Wärmeenergie.
Okay, also jetzt reicht's mit Problemen langsam, finde ich. Ihr hattet am Anfang von einem Lichtblick gesprochen im Blick auf die Ozeane und die Klimaentwicklung. Den hätte ich jetzt ganz gern serviert.
Okay, das können wir machen. Vorher müssen wir aber noch ein weiteres Problem besprechen. Das hat aber mit dem Lichtblick zu tun. Also wir kommen jetzt wieder raus. Wir kommen jetzt raus aus dem Loch sozusagen, stimmungsmäßig. Du erinnerst dich, die Ozeane speichern nicht nur direkt Wärme, sondern sie nehmen auch CO2 aus der Luft auf.
Ja, und zwar sogar viel. Ihr habt gesagt, in der letzten Folge, glaube ich, ein gutes Viertel des menschlichen CO2-Ausstoßes von Menschen verursachten, haben die Ozeane quasi für uns erstmal weggespeichert und teilweise dann auch in anderen Chemikalien abgelegt. Und das kann dann eben nicht mehr als Treibhausgas wirken, dieses CO2, dieser Anteil. Das ist quasi unschädlich gemacht, weil es dann eben zu Kohlensäure wird oder sonst irgendwie reagiert.
Genau, und das ist gut, weil dieser Prozess eben die Erderwärmung bislang gebremst hat. Mhm. Wobei, das muss man auch sagen, also ohne den Effekt hätten wir die Erderwärmung natürlich schon früher stärker zu spüren bekommen und hätten vielleicht auch früher reagiert. Mhm. Also das mit dem Gut ist immer so eine Definitionssache, wie man das dann sieht. Aber das größere Problem mit dem gelösten CO2 im Wasser ist, dass dadurch die Meere versauern. Ja, durch diese chemischen Reaktionen, die das CO2 auslöst, sinkt nämlich der pH-Wert des Wassers. Also wir wollen jetzt hier nicht über die Chemie von Säuren und Basen eintauchen.
Bitte nicht.
Aber nur so viel vielleicht, die Meere sind leicht basisch, also die haben einen pH-Wert über 7. Und auch durch die aktuelle Versauerung, also die Kohlensäure, die da entsteht und weiter in andere Stoffe zerfällt, bleiben die Meere immer noch leicht basisch, aber eben ein bisschen weniger. Mhm. Und das erschwert es vielen Lebewesen, Kalkskelette zu bilden. Also zum Beispiel für Korallen kann das ein Problem sein.
Mhm. Das ist aber jetzt nicht die berühmte Korallenbleiche, oder? Die kommt ja anders zustande durch die Erwärmung selbst, ne?
Das stimmt. Die Korallenbleiche ist ein negativer Effekt, der durch die Erwärmung kommt. Aber für die Tierwelt der Meere ist im Prinzip beides ein großes Problem. Die Erwärmung der Meere und die Versauerung, weil sich einfach die grundsätzlichen Gegebenheiten sehr stark ändern, an die sich diese Lebewesen über lange Zeit angepasst haben. In der Erdgeschichte gab es auch tatsächlich einige der größten Massenaussterben von Meereslebewesen, von denen vermutet man, dass sie durch solche Versauerungsprozesse zum Beispiel ausgelöst wurden.
Mann, ey, jetzt wollte ich den Lichtblick von euch haben und ihr drückt mir noch die Versauerung rein, ne? Wo ist er jetzt, der Lichtblick? Also, der müsste jetzt mal kommen.
Ja, der kommt jetzt. Aber ich muss auch dazu sagen, er ist etwas hypothetisch aus heutiger Sicht.
Es kommt und wird auch noch eingeschränkt vorher. Ihr seid echt Spielverderber.
Die Hypothese ist, wenn es uns jetzt gelingt, die Treibhausgasemissionen wirklich auf 0 zu senken, dann ist es gut möglich, dass die globale Temperatur wirklich nicht weiter ansteigt. Und zwar ziemlich genau in diesem Moment dann schon.
Mhm. Aber ihr habt doch gerade erzählt, dass die Temperatur eben doch noch weiter ansteigt, wenn wir die Treibhausgaskonzentration in der Luft stabilisiert haben, weil die Ozeane dann immer weniger Wärme aufnehmen können und die Atmosphäre quasi noch nachgeheizt wird eine längere Zeit.
Ja, aber wenn wir auf null Emissionen kommen, ist es was anderes. Dann bleibt die Treibhausgaskonzentration in der Luft nämlich nicht gleich, sondern sie sinkt, weil eben die Meere da sind und auch noch weiter CO2 aufnehmen werden. Es dauert eben noch wirklich lange, bis auch der CO2-Speicher Meer quasi vollgelaufen ist und die nichts mehr aufnehmen können. Es wird noch eine gute Weile so weitergehen. Wenn wir also jetzt wirklich nichts mehr emittieren, dann sinkt der CO2-Gehalt in der Luft. Der Treibhauseffekt wird dadurch weniger stark. Die Luft kühlt etwas. Die Meere schicken andersherum dann Wärme aus ihrem Speicher in die Luft. Und diese beiden Effekte, kühlen durch CO2 wird absorbiert vom Wasser und die Meere schicken aber Wärme in die Luft, diese beiden Effekte könnten sich in etwa ausgleichen. Da gibt es Studien dazu. Und so käme es dann zu einer Stabilisierung der globalen Temperatur. Mhm. Und das wäre natürlich schon ein toller Erfolg, wenn man wirklich den Temperaturanstieg sehr schnell stoppen könnte. Mhm. Vor allen Dingen, wenn uns das gelingen würde, bevor wir jetzt bei über 2 Grad Erderwärmung gelandet sind, weil dann die Folgen ja noch einigermaßen, zumindest in einigen Teilen der Welt, beherrschbar sind.
Geht aber nur, wenn der CO2-Anteil nicht stabil bleibt, sondern sogar sinkt. Also, und dann schaffen wir 2 Grad. Also wenn das schon jetzt ein Erfolg ist, mich haut euer Lichtblick jetzt nicht so wahnsinnig um. Und ist es nicht überhaupt so, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, dass wir Menschen auf null Emissionen von Treibhausgasen kommen, weil dann dürften wir ja nicht mal atmen, dürften wir ja gar nichts machen.
Naja, das haben wir ja schon einmal in unserer Hörerfragenfolge besprochen. Wenn wir zum Beispiel Pflanzen essen und CO2 ausatmen, dann ist das ja Teil eines natürlichen Kreislaufs. Uns geht es darum, dass wir sozusagen mit der Technik, die wir betreiben, und durch Verbrennung nicht weitere Treibhausgase freisetzen. Und außerdem hat die Menschheit ja durchaus auch Möglichkeiten, mehr CO2 aus der Luft rauszuholen durch Maßnahmen wie zum Beispiel Moore wieder anzulegen, Wälder wieder aufzuforsten oder auch andere Sachen mit Gestein zum Beispiel für Verwitterung zu sorgen. Also die Menschheit kann natürlich niemals auf absolut null CO2-Emissionen kommen, aber sie kann dafür sorgen, dass ihr Tun den Anteil von CO2 in der Atmosphäre jedenfalls nicht mehr erhöht oder am liebsten sogar vermindert.
Okay. Und ich hätte dann auch ganz gern, dass es dabei auch dann wirklich kühler wird und nicht nur, wie du gerade gesagt hast, Johannes, das Tollste wäre schon, wenn wir das dann stabilisieren können, die Temperatur bei einem bestimmten Anstieg. Aber eigentlich wäre es ja schön, wenn es auch kühler werden würde.
Tja, dafür müsste man dann wirklich aktiv CO2 aus der Luft holen. Und das wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht gelingen, denn wir müssen ja erstmal dafür sorgen, dass wir auf diese Null-Emissionen kommen.
So, bevor ich das zusammenfasse, wie gehabt, gebe ich euch Johannes mit den organisatorischen Details.
Genau, also füllt also wieder gerne den Fragebogen der Uni Hamburg aus, den wir in den Shownotes verlinkt haben zu dieser und zu der vorangegangenen Folge. Und ja, wenn ihr uns noch auf anderen Kanälen folgen wollt, wir haben Social Media Kanäle für unseren anderen Podcast Sag mal du als Physiker, so heißen die auch, die Kanäle. Und da könnt ihr uns gern folgen, weil da posten wir auch alles rund um diesen Podcast. Wir haben für diesen Podcast jetzt nicht nochmal extra neue Kanäle aufgemacht und wir freuen uns, wenn ihr uns da besucht.
Genau, und dann hört ihr uns vielleicht auch weiter und lernt Sachen, wie wir das heute, wie ich heute gelernt habe. Wir haben heute gesprochen, nachdem wir letzte Woche über Gründe geredet haben, die Ozeane zu lieben in Bezug auf das Klima und ihre Wirkung, haben wir heute über eher nicht nur Nebenwirkungen, sondern durchaus auch Probleme gesprochen, die in diesem Zusammenspiel Klima und Ozeane eine Rolle spielen. Und zwar zum ersten natürlich über den Meeresspiegelanstieg. Das ist ja das bekannteste Problem. Und da habe ich heute gelernt oder mitgenommen, der Meeresspiegelanstieg, der findet durch 2 Effekte statt, nämlich durch dieses Schmelzwasser von schmilzendem Eis, was dem Meer sozusagen zugeführt wird. Das ist das eine, wo man sofort dran denkt. Aber dann gibt's eben auch noch den eher noch physikalischen Effekt, dass das Wasser sich ausdehnt, wenn es wärmer wird. Dass es sozusagen die gleiche Masse Wasser mehr Platz einnimmt. Und der Effekt ist, im Wasserkocher sieht man ihn nicht, aber der ist gar nicht gering zu schätzen, denn er macht vom bisherigen Anstieg des Meeres in den letzten 120, 130 Jahren, macht es ungefähr 40% aus, diese reine Selbstausdehnung des Wassers. Das fand ich sehr interessant. Dann haben wir noch ein zweites Problem besprochen, nämlich, dass die Meere dadurch, dass sie so eine hohe Wärmekapazität haben, sehr viel Wärmeenergie gespeichert haben. Auch von der Energie, die wir sozusagen durch unser menschliches Tun hier erhöht haben, hatten sehr große Teile die Meere weggespeichert. Das hieße aber auch, wenn wir es irgendwie hinkriegen, die Temperaturen wieder runterzubringen, dass dann eine ziemlich lange Zeit die Meere, so wie im Winter das auch passiert, Wärme wieder an die nun kühler gewordene Luft abgeben. Das heißt, sie heizen noch ein bisschen nach. Das heißt, wenn wir also tolle Erfolge erzielen in dem Bemühen, das Klima zu stabilisieren, dann sind die Meere dann irgendwann nicht mehr im allerengsten Sinne unser Freund, sondern sie machen sozusagen noch ein bisschen nachheizen. Das ist ein zweites Problem, was wir heute hatten. Dann habt ihr aber auch einen Lichtblick noch erzählt. Ihr habt nämlich gesagt, ja, wenn wir es als Menschheit schaffen, auf netto null Emissionen zu kommen, dann haben wir die Situation, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre nicht nur stabilisiert würde, sondern durch die Mithilfe der Meere sogar sinken kann, weil die Meere nämlich immer weiter noch CO2 aufnehmen können. Und wenn wir keins mehr dazu packen, dann wird es sozusagen zu einem negativen CO2-Effekt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Effekt, weil das sozusagen dieses Wärmeabstrahlen, diesen Wintereffekt aus den Meeren in die Luft ungefähr möglicherweise kompensieren könnte. Und das würde dann idealerweise dazu führen, dass nicht nur die CO2-Konzentration in der Luft stabilisiert würde, sondern sogar auf dem Niveau, das dann erreicht ist, die Temperatur stabilisiert werden würde. Und das wäre natürlich ein ziemlicher Erfolg. Und da haben wir hinten an der Problemfolge der Meere noch eine neue Facette dessen angebracht, wie die Meere uns auch wieder helfen können und wirklich was Gutes für uns tun können. Toll, fand ich sehr, sehr spannend. Komplizierte Zusammenhänge, aber finde ich toll, das einmal so auseinander zu dröseln.
Und nächste Woche sind wir wieder bei einem technischen Thema, nämlich der Elektrizität, wie wir Strom nutzen, wo wir ihn herbekommen, was wir damit machen können. Bis dahin, tschüss.
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 Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.